Liebe Schwestern und Brüder, der Vortrag hat den Titel »Was hilft mir, im Glauben zu wachsen?« Also wie kann unser Glaube wachsen? Wir haben gestern alle einen sehr schönen und erfüllten Tag erlebt. Jeder von uns hat gestern irgendwie den Heiligen Geist erfahren. Stimmt's? Alle auf verschiedene Weise. Und das war sozusagen so ein voller Tag. Heute, nach dem Mittagessen und dem Nachmittagskaffee, geht's dann Richtung nach Hause. Und jetzt heißt es, mal das Gehaut zu Hause gedanklich in den Blick nehmen. Wo komme ich hin? Welche Leute sehe ich? Und der Vortrag geht darum, wie kann ich zu Hause im Glauben wachsen? Erster Fehler, ich komme nach Hause. Wie war es denn? Boah, das war so schön, das war so toll, die Atmosphäre war so genial. Und dann ist der andere, dem du das erzählst, schon draußen, weil die hatten die Atmosphäre nicht erlebt. Der weiß nicht, was passiert ist. Und je toller und übersprudelnder du bist, umso mehr zieht er sich zurück und sagt, Sonnenmist. Und dann ist die Kluft schon da. Also, der Schaum, den wir hier gestern erlebt haben, muss sich in der Zeit lang setzen, bis die echte Substanz rauskommt, die wirklich trinkbar ist.
Wie Probst, Thomas, und das braucht eine gewisse Zeit. In der Hand hat und sich Bier und eingeschenkt hat. Geben wir dem Schaum und auch, bis das erzählt er jetzt gerade. Der Bierschaum.
Denn ich will doch die Leute zu Hause erreichen. Und dann heißt es, ich will soll den anderen so lieben, wie er geliebt werden will. Ich esse für mein Leben gern Marzipanschokolade. Und wenn ich angeln gehe, dann nehme ich Marzipanschokolade mit, weil die mache ich total gerne. Und die Fische beißen nie an. Weil Fische fahren auch Würmer ab. Aber ich würde niemals Würmer essen, ist ekelhaft. Aber wenn ich Fische fangen will, muss ich Würmer haben, die die Fische gerne essen. Ergo, zu Hause muss ich die Leute so lieben, wie die geliebt werden wollen. Ich muss also meine Liebe, um die es ja geht, so übersetzen, dass der andere die auch als Liebe empfindet. Und da gibt es dann dieses geniale Buch, die 5 Sprachen der Liebe. Und die macht ganz deutlich, das, was du als Liebe empfindest, empfindet der andere noch lange nicht unbedingt so. Lerne, wie der andere geliebt werden will und übersetzt jetzt die Erfahrung des Geistes von heute so, dass sie dem anderen schmeckt. Das ist gar nicht so einfach. Aber es ist eine Aufgabe, die sich uns stellt. Ich möchte sprechen über das Wachstum im Glauben. Wie geht Wachstum? Ich hatte vor einiger Zeit richtig Knie und war schon so weit, dass ich bei einem Doktor war, der mir ein neues Knie einsetzen soll. Dann sagte mein Schwager, Thomas, fahr mal nach Bonn zu dem Zentrum da. Die haben mich schon vor 2 Operationen bewahrt. Ich komme also dahin. Die Therapeutin sagt, sagen Sie, wie ist das denn so? Ja, sage ich, ja, so und so. Ich sagte, ja, pass auf, wir müssen die Muskeln längen. Weil das Knie ist das Opfer, die Muskeln sind die Täter, das Opfer schreit und die Täter schweigen. Wir müssen die Täter, nämlich die Muskeln, nicht nur zusammenziehen, wir müssen sie auch dehnen. Und sie müssen durch ihre Übungen dazu bringen, dass sie gedehnt werden. Die müssen einen Impuls kriegen. Legen Sie sich mal auf die Liege, dann geht sie mit ihrer Hand an meinen Fuß, ich setze jetzt mal so einen Impuls und dann und ich schrei auf. Ja, das ist jetzt ein bisschen unangenehm. Ich muss jetzt mal so einen Impuls setzen, damit ihr Muskel anfängt, sich zu arbeiten. Und dann drückt die mir ihren Finger volle Kanne unten in den Fuß rein. Ich habe nur geschrien, ja, ich setze jetzt mal so einen Impuls. Da dachte ich, super. Dann sagte sie, okay, nach diesem Impuls, aber das können Sie auch selbst machen. Und zwar hat sie mir dann Übungen beigebracht. Dann muss man also so nach vorne, Beine so, etwas nach Übergewicht. Und dann hinten den Po raus, hoch, Kopf nach oben, bis also hier die Muskeln hier gelenkt werden.
Sie sehen die kleine und dann immer Po nach gymnastische höher. Einlage.
Und sie sagt, wenn es an zu zittern fängt,
Ines steht mit gestreckten, leicht gegrätschten Beinen da und gibt den Oberkörper nach vorne.
Da sagt sie jetzt noch 4 Sekunden, ich bin schon am Zittern, auf 3 und jetzt gehen Sie in Normalstellung raus, ja. Der Problem ist, der innere Schweinehund.
Und er zeigt ein Plakat mit einem
Jeder kennt Schwein ihn, drauf. Keiner mag ihn. Und wir müssen gegen den inneren Schweinehund ankämpfen, um die Impulse zu setzen. Weil jetzt natürlich äußere Schöpfung und inneres Seelenleben ganz eng miteinander verbunden sind, gibt es 3 Möglichkeiten, dass unser Glaube wächst. Erstens, durch einen schmerzhaften Impuls von außen. Irgendein Leid, ein Schock, eine Katastrophe, die dich herausfordert und die deinen Glauben hoffentlich in Gang setzt. Das ist aber schmerzhaft. Oder du fängst freiwillig an, dass du eine Übung machst, um mich einzuüben, merke, Muskeln verlängern, eine Übung, dass du selber anfängst, den Glauben zu stärken. Und das ist die Frage, wie geht das? Was hilft uns dabei? Und ich möchte im Folgenden immer wieder auch in Spannungen reden. Es gibt ja in unserem Leben sehr kreative Spannungen. Spannungen Mann-Frau. Keiner hat immer recht, keiner hat nie recht. Und das Ehepaar muss oder das Paar muss immer gucken, was ist jetzt dran? Ist jetzt der Sinn, ist das, die Stärke des Mannes gefragt oder die Sichtweise der Frau? Da gibt es kein Leitrezept. Und das ist genau dieses trinitarische Miteinander, mal so, mal so. Und der Geist zeigt genau, wie das geht. Stichwort Gebet. Ich bete, ich habe auch meine Hausarbeit. Es gibt zu wenig Beten und es gibt zu viel Beten. Beides muss ja getan werden. Du musst du im Heiligen Geist, und dafür ist der Heilige Geist da, dass er dir zeigt, dass du spürst, ja, jetzt so viel beten, ja, und jetzt beende ich das Beten und der Heilige Geist zeigt mir das schon, wie das geht. Da gucke ich nicht so sehr auf die Gefühle, sondern was sagt dir das Innere? Deshalb war ich auch gestern bei der Frage, ich fühle mich nach dem Gebet schlecht, ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Vielleicht ein Aspekt von Gott her. Wenn ein schlechtes Gefühl da ist und ich weiß überhaupt nicht, wieso, dann kommt das meistens nicht von Gott. Wenn Gott mir ein schlechtes Gefühl macht, dann weiß ich ganz genau, welche Sache ich lassen soll, was ich tun soll, aber ich will es gerade nicht tun. In mir sträubt sich was dagegen und ich weiß ganz genau, wo das blöde Gefühl herkommt. Wenn ich einfach nur ein blödes Gefühl habe, dann kommt das nicht von Gott, weil das ist uneffektiv. Also gehen wir jetzt in die 5 Speichen vom Rad rein. Wir brauchen mal das Bild vom Rad, was da ist. Wir gucken uns das an. Das ist hier aus diesem Buch, Originalbuch, Leben im Geist. Der christliche Leben, Gebet, Lehre, Sakramente, Gemeinschaft, Dienst. Das sind also die 5 Speichen des Rades. Christus in der Mitte. Und Christus ist immer der Zugspunkt. Und das Rad rollt hier, das heißt, mal ist das dran, mal ist das dran, mal ist das dran und es geht los. Erster Punkt, das tägliche Gebet. Es braucht für uns eine feste Gebetszeit am Tag, meistens morgens. Das heißt, setz mich hin und bete. Am besten mit der Bibel oder auch so. Aber das Allerwichtigste ist natürlich, vorher muss ich zum Heiligen Geist beten. Niemals anfangen, mit Gott zu reden, ohne den Heiligen Geist runtergerufen zu haben, damit er mein Gebet hochträgt. Denn mein Gebet soll ja bis in den Himmel kommen. Und von mir aus komme ich nicht in den Himmel. Also brauche ich den Geist, der runterkommt aus dem Herzen des Vaters, runterkommt, mein Gebet greift und hochträgt in den Himmel, weil der weiß, wo der herkommt und dann weiß der auch, wo der hingeht. Also immer, immer, immer den Heiligen Geist vor dem Gebet bitten. Ich brauche meistens einen klaren Plan, Tagesevangelium oder irgendeinen anderen Bibelleseplan. Ich nehme mir Zeit, eine feste Zeit, 10 Minuten, Viertelstunde. Und ich weiß, dass wir alle Stress haben. Das weiß ich. Jeder von uns hat Stress. Und jetzt ist das erste Opfer. Ich muss jetzt diese Zeit des Gebetes frei kämpfen, gegen den Druck von außen sagen, die 10 Minuten, Jesus, gehören dir. Und dann drückt's von da und dann drückt's von da, was ich noch alles tun muss und was ich noch tun will. Und dann muss ich aushalten und sagen, ich halte das jetzt aus, 10 Minuten, Jesus, gehören dir. Eine qualifizierte Zeit, wo ich, Jesus, wo das Wort Gottes zu mir spricht, wo ich Antwort gebe. Antworten, beten, wissen, jedes meiner Worte erreicht das Herz von Gott und bewirkt etwas, ganz sicher. Ich habe meistens noch ein Papier dabei und einen Stift, weil wenn mir was einfällt, was ich noch tun muss, was ich vergessen habe, schreibe ich das auf, dann habe ich das, dann ist es weg. Dann ist es, kann ich es ja nachher, ist es aufgehoben. Eine kleine Falle noch. Ich bin am Beten und auf einmal merke ich, hör mal, du bist gar nicht bei der Sache. Du bist bei ganz was anderem. Kennen Sie das? Sie beten Rosenkranz und irgendwo, Ihre Gedanken sind irgendwo meilenweit weg. Dann die Frage, ist das ein echtes Ding, was mich bewegt, oder ist es eine Ablenkung? Ablenkung kann ich lassen, wenn es ein echtes Ding ist, was mich bewegt, fasse ich das sofort ins Gebet rein, bringe das sozusagen ins Gebet rein zu Jesus und dann ist es sozusagen wieder mittendrin in mir drin. Letzter Punkt zum Gebet, Jakobus 4,5. Eifersüchtig verlangt er nach dem Geist, den er in uns Wohnung nehmen ließ. Wow. Eifersüchtig? Gott ist eifersüchtig? Der will qualifizierte Zeit mit mir haben. Er will persönlich mit mir, mit dir will der reden. Er will Zeit mit dir verbringen. Eifersüchtig verlangt er nach dem Geist, den er in dir Wohnung nehmen ließ. Wir kommen zur Bibel. Ich hatte ja gestern schon die Sache mit der Schleuse erklärt. Bibel, Jesus will mit mir reden. Und ich mache jetzt, Paulus sagt an einer Stelle, ihr werdet gerettet, wenn ihr an dem Wortlaut festhaltet, der euch überliefert ist. Ich rede jetzt hier nicht von Biblizismus, sondern ich rede davon, dass das Wort der Bibel in sich eine Qualität, eine Kraft hat, die es sich lohnt zu respektieren und, jetzt plädiere ich was für was Anstrengendes, sie auswendig zu lernen. Jetzt brauchen wir dazu aber unsere englischen Geschwister, denn auswendig lernen heißt auf Englisch to learn by heart. Heißt, mit dem Herzen lernen. Und da komme ich jetzt zu den Brautpaaren, die bei mir sind. Die müssen ja immer so einen Satz sagen, so einen Trauungssatz. Und ich gebe denen immer den Satz mit. Ich drucke den ganzen Satz vorher aus. Und Fabian, der Sophia heiratet, lernt also seinen Text. Und ich sage denen immer, bitte nicht auswendig lernen, sondern inwendig lernen. Sie kriegen den dann schon bei der Trauung, kriegen sie den Text schon so groß. Und den halte ich dann neben die Braut. Und dann kann der also gucken, nimmt er die Hand von der Braut, nimmt den Ring und sagt er, Sophia, vor Gottes Angesicht nehme ich an als meine Frau. Und sage ich, sag dir das in die Augen. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Und wenn du nicht mehr weiter weißt, guck auf deinen Text. Aber lerne es nicht auswendig. Weil auswendig lernen, da bin ich bei mir. Also ich soll ein Gedicht auswendig lernen. Ein Spatz, der mal allein war, sah einen Adler kreisen. Ey Adler, sagte der Spatz, willst du nicht mit mir speisen? Du bist doch auch alleine. Darauf der Adler aus der Ferne, Gesellschaft ist für Spatzen da, wir Adler brauchen keine. Uff, habe ich das Gedicht aufwendig gesagt. Aber da war ich nicht beim Spatz, sondern war ich bei mir, ob ich das schaffe, das Gedicht auswendig zu lernen. Der Bräutigam soll aber nicht bei sich und seinem Text sein, sondern bei der Frau, dass der in die Augen sagt. Also sage ich, dein Text ist hier und jetzt sagt das Stück für Stück der Sophia in die Augen. Was lernt uns das? Das Wort Gottes mit dem Herzen lernen und wir sollen es, versucht es ruhig auswendig zu lernen. Denn wenn es einmal drin ist, dann greift das Wort Jesu, der Heilige Geist wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Erinnern. Aber wie will er mich an was erinnern, wenn es nicht innen drin ist? Also, auswendig, to learn, nicht auswendig lernen, learn it by heart. Please learn the words by heart, So otherwise, the Holy Spirit can remember you, remind you, and help you to live the word. Ist anstrengend, weiß ich. Lohnt sich aber. Es lohnt sich wirklich. Das Wort Gottes auswendig, inwendig, beharrt lernen. Und dann verwandelt es uns. Siehe Vortrag gestern. Wir kommen zur zweiten Speiche. Warte, gucken, habe ich da noch was? Ja, noch ein Punkt vielleicht zum Wort Gottes. Denn lebendig ist das Wort Gottes, Hebräer 4,12, kraftvoll und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist, von Gelenk und Mark. Es richtet über die Regungen und Gedanken des Herzens. Vor ihm bleibt kein Geschöpf verborgen, sondern alles liegt nackt und bloß vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft schulden. Lebendig ist das Wort Gottes, kraftvoll und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Das heißt, das Wort Gottes ist total präzise. Natürlich auch immer wieder hier im Heiligen Geist. Immer den Heiligen Geist bitten, weil er ist ja der Verfasser. Also immer ganz präzise. Das Wort Gottes nehmen. Ich nehme drei kleine Beispiele. Der liebe Gott ist in der Schrift nicht zu finden. Roland? Peter? Michael? Der liebe Gott? Gibt es ein Wort, gibt es ein Bibelwort, der liebe Gott? Gibt es ein Wort, ein Schriftwort, irgendwo der liebe Gott? Die Liebe Gottes. Den lieben Gott gibt es nicht in der Schrift. Bemerke. Ich kann nicht glauben. Herr Pastor, ich kann nicht glauben. Steht so nicht in der Schrift drin. Dass Menschen nicht glauben können, ist in der Schrift nicht vorgesehen. Ich will nur den Befund sagen. Und das sind so kleine Zeichen, wo die Schrift ganz präzise ist und wo wir uns annähern müssen an die Schrift, siehe die Schiffsschleuse. Es dringt durch, es richtet über Gedanken und Regungen des Herzens. Und da heißt es, Vertrauen haben, das Wort Gottes ist heilsam. Und wenn wir es aufnehmen, heilt es uns, richtet es uns auf, bringt es uns diese Liebe von Gott. Vater, ich möchte dir danken für dein Wort. Sende uns immer neu, jeden Tag beim Lesen den Heiligen Geist. Dass der Heilige Geist das Wort in uns lebendig macht. Jesus, dass du in unserem Wort zu deinem Wort zu uns sprichst, dass wir dir Antwort geben können und dass so ein Dialog entsteht zwischen dir und uns, dass unsere gegenseitige Liebe, dass meine Liebe zu dir wächst und dass dein Wort heilsam in unserem Leben wirken kann. Dir sei Lobpreis und Dank in alle Ewigkeit. Amen. Lehre. Ich habe jetzt mal die Bibel nicht unter Lehre gefasst. Lehre wäre Katechismus. Und da haben wir ja gerade in den letzten Jahren eine ungeheure Vielfalt von Lehrvideos. Man braucht ja nur ins Internet zu gehen und dann hast du Lehre von Pater Buob, von allen, von den Indern. Es geht jeder von uns, wir sind ja so reich an wirklich guten Lehr-CDs, an Impulsen, an Videovorträgen. Einfach nur angucken. Auch prüfen, also nicht alles, was sich christlich schimpft, ist auch christlich. Aber ich denke, die Lehre ist wichtig. Vielleicht ein Punkt zur Ökumene. Der Beitrag der katholischen Kirche zur Weltökumene ist sicherlich neben den Sakramenten, neben Mutter Gottes und den Heiligenverehrung und dem Papsttum sicherlich die Lehre. Die Gesamtheit der Lehre ist der katholischen Kirche anvertraut und das ist unser Beitrag zur Ökumene. Die Praxis können wir von unseren freikirchlichen Geschwistern ganz, ganz viel lernen. Was praktisch Bibellesen angeht, was Heilungsgebet angeht, was Befreiungsgebet angeht. In ganz vielen Dingen sind uns die Freikirchler und andere weit voraus. Aber im Punkt der Lehre, kein Millimeter, kein einziger Millimeter, das ist das Charisma der katholischen Kirche. Und so ist ein gegenseitiges Lernen voneinander möglich im Heiligen Geist. Dritte Speiche, Sakramente. Beichte. Also gestern, wenn monatlich zu wenig, dann eben mehr. Ich mache nur ein paar Aspekte zur Beichte. Einmal, Gott verzeiht mir, habe ich mir selber schon wirklich die Sachen verziehen? Ganz wichtig, habe ich mir selber verziehen? Dann Confessio heißt Bekenntnis im doppelten Sinn. Ich bekenne die Größe Gottes und ich bekenne meine Schuld. Also ich darf auch in der Beichte die Größe Gottes rügen, das ist auch Confessio neben meiner Schuld. Dann möchte ich jetzt kurz noch Beichte und geistliche Begleitung. Geistliche Begleitung ist total wichtig. Der geistliche Begleiter begleitet mich im Leben, der kennt mich persönlich. Das muss nicht der Beichtvater sein, das kann der Beichtvater sein. Aber es macht manchmal auch Sinn, einfach auch mal irgendwo anders beichten zu gehen. Man kann beim Beichtvater, beim geistlichen Begleiter beichten, aber es sind zwei verschiedene Aspekte. Jetzt noch meine Einstellung zur Sünde. Ich möchte 4 Einstellungen zur Sünde charakterisieren. Die erste, ich sündige ganz normal, weiß auch gar nicht, dass das eine Sünde ist und bin in der Sünde voll drin. Mir wird erzählt, in Brasilien gibt es Kinder, die werden, wenn die Mutter sagt, Pablo, geh Milch holen, heißt das, geh Milch klauen, weil die haben gar kein Geld für Milch. Wenn die sagt, geh Brot holen, meint das, klau irgendwo Brot. Und für den Jungen ist ganz klar, Milch holen heißt Milch klauen, weil wir haben kein Geld. Der Junge weiß gar nicht, dass das Sünde ist, weil der hat das so gelernt. Zweiter Punkt, zweite Einstellung zur Sünde. Lust an der Sünde, Sklave der Sünde. Ja, ich weiß, das ist falsch, aber ich mache das trotzdem. Ist mir völlig egal. Die Prinzen haben hier dieses super Lied, alles gestohlen, gezogen und geraubt. Entschuldigung, das habe ich mir erlaubt. Nee, geht nicht. Also die Prinzen sagen, alles gezogen, gestohlen und geklaubt. Entschuldigung, das habe ich mir erlaubt. Egal, Gott sagt das, aber ich bin ja Herr meines Lebens. Das ist echter Schrott. Weil du hast es dir nicht erlaubt. Du bist Sklave der Sünde. Der Satan gibt es für einen, ja, ich könnte ja jederzeit aufhören, wenn ich wollte. Wenn Sie den Satz schon mal gedacht haben, ist das ein sicheres Zeichen, dass Sie Sklave der Sünde sind und ohne eine richtige Anstrengung dann nicht rauskommen. Dritter Punkt. Ich bin noch hin und her gerissen. Ich will nicht sündigen, aber ich tue es trotzdem und bin noch irgendwie gefesselt. Und dann der letzte Punkt. Ich bin angeekelt und genervt von meiner eigenen Sünde, aber ich komme nicht los. Und da ist die Beichte sicherlich eine Hilfe. Nächster Punkt. Ich beichte eine Sache immer wieder. Wenn du eine Sache immer wieder beichtest, dann wechsel mal den Modus und geh mal in Befreiungsgebet oder in Heilungsgebet rein. Ein Befreiungsgebet, wenn eine Sache immer wieder gebeichtet wird, dann liegt da ein tiefer liegender Mechanismus und den kann man nicht nur mit der Beichte, sondern auch mit einem Befreiungsgebet kann man den wahrscheinlich viel wirksamer angehen. Stichwort Magdalena-Gebet, Stichwort Unbound oder Liebe in Christo, also Wechsel auf Befreiungsgebet. Nächster Punkt, Heilige Messe. Sage ich gar nichts zu. Ich sage nur einen Aspekt von mir. In den ersten Jahren meines Priestertums bin ich nicht jeden Tag in die Messe gegangen und habe regelmäßig zelebriert. Das habe ich nicht beigebracht gekriegt, habe ich nicht gelernt. Irgendwann dämmerte mir, du Thomas, wenn du nicht zur Messe gehst, musst du immer irgendwie ein Opfer bringen, ein großes Opfer bringen, um bei Jesus zu sein. Und dann dachte ich mir, ist doch viel cooler, wenn Jesus das Opfer bringt und nicht ich. Dann bin ich in die Messe gegangen. Und dann hat Jesus das Opfer gebracht und ich musste nur in die Messe gehen. Seit der Zeit gucke ich, dass ich jeden Tag zur Messe komme. Ob ich jetzt hier sitze, also ich da sitze, ist völlig egal. Messe für mich ist Messe. Und Jesus bringt das Opfer. Und die Wirkung kriege ich mit. Krankensalbung. Bei keinem anderen Sakrament sieht man Wirkungen so unmittelbar und direkt. Stimmt's? Die beiden könnten jetzt Dutzende von Storys erzählen. Die Krankensalbung, wenn einer nicht sterben kann, kann er danach sterben? Wenn einer leben will, geht es ihm danach besser. Kein Sakrament, wo du das so direkt so siehst. Und neulich sagte mein Beichtvater zu mir, Thomas, ich glaube, jetzt ist meine Krankensalbung dran. Doch, ist es schon soweit? Denn nein. Also, er sprach ja von Krankensalbung, nicht von letzter Ölung. Letzte Ölung gibt es auch. Das ist dann, wenn man sagt, Herr Pastor, Sie müssen mal kommen. Und dann wissen die Leute, wenn der Mann in Schwarz kommt, es ist soweit. Aber das ist letzte Ölung. Wir sprechen aber eher von Krankensalbung, der Welt ist für Kranke da. Und dann habe ich die Krankensalbung empfangen und er sagte genau, Thomas, da brauche ich jetzt Krankensalbung für dich, weil jetzt muss Jesus selber ran. Hast du auch gestern auch gesagt, Krankensalbung als Mittel der Heilung. Jetzt würde ich gerne eine Speiche einfügen, und zwar die Speiche geistlicher Kampf. Weil der gehört auch, der ist jetzt da nicht drin vor Gemeinschaft, und jetzt kommt der geistliche Kampf, das ist jetzt nicht da drauf. Michael hat das gestern gesagt, wir haben unseren Leib, wir haben die Seele, die Emotionen und den Geist. Die Gefühle, Emotionen, Psyche und den Geist. Ich fahre bei uns in den Kreisverkehr rein, da kommt von oben runter so ein großes Auto, nimmt mir voll die Vorfahrt, brettert durch den Kreisverkehr durch und ich muss richtig bremsen. Und ich bin tierisch wütend. Und die Wut hat mich gepackt. Wie gehe ich damit um? Erster Fehler, ich sage, ich bin wütend. Das stimmt einfach nicht. Ich bin ein Mann, ich bin Nordrhein-Westfale und ich bin Wassenberger. Aber das ist meine Identität. Aber ich bin wütend ist nicht meine Identität, sondern der Aggressionsgeist dieses Pfarrers hat mich getroffen. Der Geist, mit dem er gefahren ist, hat mich getroffen und hat in mir das Gefühl der Wut ausgelöst. Der Mann ist schon lange weg, da sitze ich immer noch auf meiner Wut. Und jetzt wäre ich ziemlich bekloppt, wenn ich gegen mein Gefühl der Wut angehen würde, wo der Geist seiner Aggression der eigentliche Urheber ist, der das Wutgefühl in mir ausgelöst hat. Also wenn der Aggressionsgeist kommt, ist es sehr klug, dem Aggressionsgeist auf der geistigen Ebene mit dem Blut Jesu und dem Namen Jesu zu begegnen, sagen, in der Kraft des Blutes Jesu, Aggressionsgeist und verbündeter Wutgeist, du hast bei mir nichts zu suchen, ich weise dich zurück, hau ab! In der Kraft des Blutes Jesu weise ich dich zurück, verlasse mich sofort, geh an den Ort, den Jesus für dich bestimmt hat, ich akzeptiere dich nicht, ich will dich hier in meiner Seele nicht haben. Also bei Angst, bei Wut, bei all diesen Gefühlen, gucke, welcher Geist löst das Ganze aus und fall nicht auf den Trick der Gefühle rein, sondern guck, dass du auf der geistigen Ebene in Jesus, im Heiligen Geist, den Angriff, den geistigen Angriff zurückweist, der Kraft des Namens Jesu und der Kraft des Blutes Jesu, ich weise dich zurück. Und in der Kraft des Blutes Jesu zertrenne ich die Bindung, die ich eben eingegangen bin. Ich zertrenne die Bindung, damit meine Seele seelisch, emotional frei wird, damit ich Jesus wieder ganz lieben kann. Das so viel zum geistigen Kampf. Wir kommen zur Gemeinschaft. Gemeinschaft ist wichtig. Und jetzt sagt hier das Buch, kommt der Satz, ohne geistliche Gemeinschaft ist auf Dauer ein Wachsen im Glauben nicht möglich. Du hältst es nicht alleine durch. Es geht nicht. Du brauchst eine geistliche Gemeinschaft von Geschwistern, die, mit denen du vertraut bist, die dich ganz kennen, die von dir wissen, zu denen du Vertrauen hast, und die vertrauensvoll mit dir reden können, weil es ihnen darum geht, dass du im Glauben wächst und zu Gott findest. Denn wir haben hinten keine Augen. Das ist ein wir alle haben einen blinden Fleck, Menschen. Nicht nur im Auge, sondern wir haben einen Bereich in unserem Leben, den sehen wir nicht. Jeder von uns hat seine blinden Flecken, die er nicht sieht. Und da können uns nur die Geschwister helfen. Und dann dürfen die dir auch was Unangenehmes sagen, wenn sie merken, hör mal, da läuft gerade einer in die falsche Richtung. Und die kritisieren mich nicht, sondern die helfen mir auf dem Weg zu Gott. Und ich muss dann auch bei jemandem im Gebetskreis, im Bibellesekreis, im Hauskreis, egal was es für ein Kreis ist, es muss Geschwister sein, denen du vertraust, die dir vertrauen, wo man sich spontan helfen kann und wo klar ist, das muss ich dem jetzt sagen. Und weil wir in der Liebe verbunden sind und in der Gemeinsamkeit mit Jesus, kann ich das sagen und kann ich mir auch was sagen lassen. Es war am Mittwoch, es war ganz schön, was die Vertrautheit angeht. Ich sprach mit einem Ehepaar, 4 Kinder, ein Junge, 3 Mädchen. Und eins der Mädchen hatte gerade eine schwierige Situation. Und dann sagte die Mutter, ja, die hat dann mit ihren Schwestern gesprochen. Und ich dachte an die leiblichen Geschwister. Sie meinte aber die Consacradas von den Legionären. Das waren deren Geschwister, deren Schwestern. Das fand ich total schön, weil die Mutter ganz selbstverständlich von den diesen geistlichen Geschwistern als den Schwestern gesprochen hat. Ja, Herr Pastor, ich habe so eine Gemeinschaft nicht. Ja, dann gründe eine. Ruf sie ins Leben. Wir brauchen sie. Du brauchst eine geistliche Gemeinschaft. Ich erinnere mich gut, Michael und Roland wissen das, wir haben so eine Telefonkonferenz mit Mitbrüdern und jetzt zweimal erinnere ich mich gut, da wurde in der Telefonkonferenz richtig was verhackstückt und da sind Leute richtig sind umgekehrt, haben ihre Einstellung geändert, weil die Brüder Klartext geredet haben. Das hat mich richtig bewegt. Ich tue mich da selber, die Leute, die mich kennen, wissen, ich tue mich schwer mit Kritik, stimmt's? Aber wenn sie aus Liebe passiert, wir brauchen einander, du kannst alleine nicht Christ sein. Jesus, ich bitte dich, dass du jedem von uns Gemeinschaft schenkst. Ich bitte dich darum, dass jeder von uns eine Gemeinschaft findet oder gründet, in der er leben kann. Und wenn du für Maria nach dem Besuch des Engels, einem absolut einzigartigen Ereignis in der Weltgeschichte, für Maria eine Frau bereitgestellt hast, die Maria versteht, nämlich Elisabeth, heute, dann wirst du doch für jeden von uns eine Gemeinschaft finden oder gründen, wo wir uns im Vertrauen austauschen können und wachsen. Darauf vertrauen wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Letzte Speiche, Dienst. Ein altes Mütterchen steht an der Fußgängerampel. Da steht ein Polizist. Herr Polizist, können Sie mir über die Straße helfen? Ja, gerne. Mache ich gerne. Wir müssen nur warten, bis grün ist. Nee, dann kann ich auch alleine gehen. Merkel. Dienst ist gar nicht so einfach. Denn die Leiterin des Caritas-Kreises muss nach 25 Jahren definitiv ihren Posten räumen, weil sie versäumt zu viele Schritte. Sie ist seit 25 Jahren Leiter des Caritas-Kreises in der Gemeinde, rein fiktiv. Und sie muss jetzt gehen, weil es geht nicht mehr. Sie ist tödlich beleidigt, als man sie ihr das gesagt hat und geht nicht mehr zur Kirche und ist ihr Rest ihres Lebens beleidigt und gekränkt, dass man sie da weggekickt hat. Warum? Wir sehen hier, wie Sie alle sehen, den Himmel. Und wenn ich etwas tue, um in den Himmel zu kommen, dann bin ich davon abhängig, dass ich das, was ich tue, tun kann, weil ich will ja in den Himmel kommen. Nach einem Leben im Geist, den man weiß, dass ich schon im Himmel bin, dass ich in Jesus schon die Erlösung habe, und alles, was ich jetzt tue, tue ich aus dieser Freiheit heraus, dass ich eben schon im Himmel bin. Theologisch gesprochen, Martin Luther, ich bin gerechtfertigt bin ich nicht durch meine Werke, sondern durch meinen Glauben. Das heißt, wenn ich glaube, dass Jesus mich erlöst hat von den Sünden, wenn ich glaube, dass der Heilige Geist in mir ist, dann ist jetzt schon alles gemacht, es ist vollbracht, ich bin schon gerechtfertigt, erlöst. Abraham glaubte, der Herr rechnet es ihm als Gerechtfertigung an und er war schon im Himmel. Und jetzt habe ich die Hände frei, um anderen zu helfen. Und wenn die gerade meine Hilfe mal nicht brauchen oder wenn jemand anders jetzt diesen Caritas-Kreis Platz als Caritas-Kreis in Anspruch nimmt, ja dann, okay, dann schmerzt das zuerst. Und immer dann, wenn es schmerzt, merke ich, ich habe an was gehangen, was nicht gut war. Und jetzt kommen wir zu dem, was Roland gestern sagte. Wenn ich auf dem Posten, wenn jemand anders da hingesetzt wird, dann gucke ich sofort, okay, danke Gott dafür und zeige mir jetzt, was ich tun soll. Denn es gibt garantiert jemand anders, dem ich helfen kann. Und wenn das nicht mehr der Wille ist, dann kommt der neue Wille da. Und das ist der Punkt. Und aus dieser Freiheit heraus zu dienen, für andere da zu sein, als Ausdruck meines Glaubens und nicht, um in den Himmel zu kommen. Vater, ich bitte dich, hilf uns dabei, dass wir so einander in der Gemeinde, im Ehrenamt dienen, dass die anderen spüren, dass wir aus dieser Freiheit der Kinder Gottes kommen, dass wir nicht an unseren Pöstchen kleben, sondern dass wir schauen, wem wir helfen können, weil uns schon geholfen worden ist. Darum bitte ich dich durch Christus, unseren Herrn. Amen. Damit ist der Vortrag beendet. Ach ja,